Erste, was mir in den Sinn kommt, ist jetzt die Gabriela Wenke, die das Eselsohr macht. Das ist eine kleine Monatszeitschrift über Kinderliteratur in Deutschland. Das ist sehr gut, Azur immer. Hat gute Leute, die Kritiker schreiben, die gibt das raus. Aber also, das ist der Riebes. Ich glaube, sie kommt gerade so überbunden. Aber ich denke, das ist dann entfernt vergleichbar. Wenn sie das nicht hastigstens möchte und auf anderen Weg ihr Brot hat, also würde sie das nicht können machen. In sehr vielen Zeitschriften, wo Kinderbuchrezensionen bringen, also sehr viele können auch nicht zahlen. Können keine Rezensenten zahlen und sagen, die schreiben sie auch einmal und die schreiben auch einmal. Und bei den Tageszeitungen, ich meine, mit einmal im Monat eine Seite, wo drei mitmachen, also macht man super nicht weiss. Und es könnte also etwas, was ich nicht gern mich und wo auch sonst, ich glaube auch andere seriöse Journalisten nicht so gern machen, ist, dass man in vielen Zeitungen in etwa Varianten das gleiche nochmal schreibt und dann überall die gleichen sind. Aber eben, wenn man sich nicht das Brot ausmachen
muss, man das so.
Oder dann muss man halt noch andere Aktivitäten haben.
Und dann gleichzeitig braucht so die Spezialkenntnis eigentlich zum Guten.
Ja, aber ich meine, das ist ja wahrscheinlich dasselbe, wenn es heute noch will oder wenn man findet, es sei notwendig, das über Philosophie kompetent, die Entwicklung von der Philosophie und entsprechende Bücher kompetent referiert werden in einer Zeit. Das braucht ein sehr hohes Fachwissen und das nährt also kein Journalist. Und in sehr vielen solchen Bereichen sind ja die schreiben, also wenn es nicht Wissenschaftsjournalisten sind oder das Frauenherzbrot, sind die schreiben, die machen.
Heißt das aber auch, dass es, also ist das zum Beispiel eine Frau oder
nicht? Wie also, ja, wie du weißt. Ja. Und zwar vor allem in der, es war typisch, dass in den 70er, in dieser aufblühenden Zeit, sehr viele Autoren, eben die ganze Liste der Autoren, und ich sagte, jetzt kommt etwas von Pichl und von Hans und all die nehmen auch in der Schweiz Brechbücher und so, sind das erste Mal.
Und jetzt eine politische.
Ja, also das Feld wird virulent, das Feld wird interessant. Wird also auch für Männer modellär. Die jetzt mehr lehrerlastige, also dass man es dann an Kind bringt und das jetzt nicht verschickt und in der Welt machen. Es gibt ganz hervorragende Leute, Frauen, die schreiben. Also, Tata Johansen weiss man, dass sie sehr gute Kinderbücher macht. Und auch gar nicht mit Herablassung. So, also, gibt. Ich weiß nicht, ob es über, in jeder Kultur so ist, aber es sind doch auch bei uns im Baobab, also die Bücher, die wir auswählen, halt doch oft auch von Männern. Also sogar wenn es um ein Mädchen handelt. Und zwar, wenn man einfach nach den Kriterien schaut, wie ist der Text, und ich würde sagen, das ist das A und O, dass man schaut, wie ist der Text. Dann wird sich verweisen, dass sehr häufig Autor männlich ist und sehr häufig die Figur auch. Jetzt interessant ist, dass es aus den anderen Kulturen oftmals männliche Autoren weibliche Schicksale schreiben. Gerade auch in ihren Lesungen ist das auch schon, kommt ja vor, oder? Jetzt, vielleicht bei der Kinderliteratur sind es dann doch fast eher Bubenfiguren. Weil, also es ist wieder Pinocchio, wenn in einer Kultur, oder in Italien als eine Kultur, mit einigem Verzug verglichen zu Deutschland alphabetisiert wird, das ganze Volk, das heisst Kind, dann muss der Bub in die Schule. Und dann gibt es viele Geschichten, wie auch aus der dritten Welt, gibt es Geschichten, die erzählen, wie der Bub Bock hat. Oder die erzählen, wie der Bub hat müssen und was er erleidet und wie die Kämpfe sind und alles das. Und das sind hochspannende Geschichten. Die betreffen jedes Kind, also Meiter oder Bürger, im winzig Kleinen hat jedes Kind eine vorschriftliche Zeit, wo er jetzt nach Hause muss, aus der Schule muss. Oder muss es menschlich werden, statt in Ocke sein. Und ich finde es noch interessant, also auf die Länge gesehen, fange ich schon an zu denken, gerade darum ist auch die Kinderliteratur aus denen, also gerade Afrika, in Lateinamerika ist es natürlich schon zum Teil so hochkultiviert, dass es nicht mehr stimmt. Aber also besonders Afrika durch mich ist es gerade darum eben, weil die Problematik ganz krude und farbig drinsteckt. Vom Kind, das muss alphabetisiert werden, damit es der Kultur besser geht.
Also in den Büchern dann am
ja,
Thema.
Dass das Geschichten ergibt. Wo riesige Kinder, also wo wir ja schon jammern, die sind jenseits von der Lesung, Kindheit und so, härtestens betrifft jedes eins. Und das, also das ist ja ganz einleuchtend, dass das Vergnügen macht, zu lesen, einmal krude, was hierzulande man immer so pädagogisch so ein bisschen vertuscht ist, doch, macht doch Spass, ist doch nett, man schwätzt der Kind. Immer ein Vergnügen rein, wenn man ihnen etwas in die Bibel bringt, dann macht doch ungeheuer Spass. Oder, und das ist bis zu einem ziemlichen Grad verlogen.
Und da haben Sie das Gefühl, das ist das weniger.
Und mich dunkt viele von diesen Geschichten, also auch wo ich denke, ah, sag das mal, oder ist die Geschichte jetzt bissig und gut. Eben, der arme Bub von Schillet, der so laut Zeige sieht, und zwar einfach in seiner Geschichte, wie er es erzählt. Und da muss man dann nicht denken, das Kind muss sich denken, ja, ja, mir geht es auch so. Auf das kommt es überhaupt nicht an, sondern dass es mitfährt mit der Geschichte.
Ja.
Und dann geht alles andere auch mit. Mhm. Dann geht alles andere auch mit, dass die Mutter die geht gut in den Schmeichel arbeiten. Mhm. Da muss man nichts kommentieren. Das läuft mit der Geschichte mit. Mhm. Also von daher bin ich auch hochskeptisch gegen die ganze Lesepädagogik zugunsten davon, wie muss man jetzt didaktisch umgehen mit so Büchern.
Ja.
Die müssen auch sein. Ja. Und für das sind wir als Herausgebergruppe da. Das rauszuspüren und einigermaßen sicher zu sein, dass man nicht auf dem falschen Zug abfährt. Dass das dann mit dem ganzen die kulturell, historisch, politisch, gesellschaftlichen Hintergründen doch so gut wie möglich. Genuin müssen. Also das ist eine Arbeit, die wir als Herausgebergruppe müssen leisten, damit die Herausgabe überhaupt einen Sinn hat, dass die Reihe konsistent wird. Auch dann überlegen, was muss als nach und vor noch dazu, wie viele wissen noch.
Ja.
Und mehr sollte es nicht brauchen.
Ja.
Aber vielleicht muss man das, ich weiß nicht, können auch mal klar machen, also jetzt Lehrerinnen, Lehrer und so, die mit dem arbeiten, oder sollten, dass sie nicht müssen, ein riesen Projekt basteln. Jetzt zugunsten von dem mit Tee und Gutsli und ich weiß nicht was, noch Annäherung und das Kind abholen, wo es ist und dann dazu führen. Sondern das ist schon gemacht, das ist schon. Und es geht darum, das in die Geschichte zu steigen.
Nochmal eine andere Schiene, die Sie angekündigt haben, das würde mich noch genauer interessieren, dass Sie nicht so für den Tourismus sind.
Aha,
oder
auch
ich nehme an, Sie spielen da auch von der Political Correctness und so, wo ja fremde Welten oft angegriffen wird und sie eigentlich schon macht.
Ich kenne sie einerseits in etwa so gut wie Feldwald, wie ein Konsument. Das ist
halt.
Und natürlich würde ich nicht machen, was ich mache, wenn ich nicht würde, an sich völlig auf dem, was jetzt der Schimpfname Political Correctness überhaupt steht.
Das ist geil.
Also sonst wäre ich nicht, wo ich bin. Jetzt auf der anderen Seite, in meinem fachlichen Beitrag, den ich versuche zu leisten, jetzt an das, also wenn ich vergeben gar nicht Baubad machen oder nicht irgendetwas anderes, das ist also auf Deutsch gesagt immer noch Engagement. Oder? Und innerhalb von dieser Arbeit gibt es immer wieder ein oder mehrere Dilemmas. Es gibt immer Gefahr, vereinnahmt wird das Kind oder werden die Kinder. Es ist fast nicht zum Gehen, aber jede Art der Pflege ist eine Art der Vereinnahmung. Ich weiss, wie es ist, ich weiss, was es braucht. Und da kann man sicher sehr, sehr viel nur dieses Wissen sich aneignen und diskutieren. Und klar, also finden, man selber zum Beispiel mag die und die Art Literatur nicht. Und also jetzt schnell auf den praktischen Boden runterkommen, ich muss, wenn ich keine Lust habe, meinem Kind kein Globi vorlesen. Also wenn es ums Boden, ich muss ihm auch keinen schenken. Mir selber ist auch nicht so gegangen, dass meine Eltern mir weder vorlesen noch schenken, die damals entstehenden Globis, dass wir selbstverständlich alle gekriegt haben, von einer ganz lieben Kinderfrau. Und der Aspekt, der sich dann mit dem oder auch mit mir so verknüpft, also quasi die Kindererinnerung, wo man auch nicht weiss, was ist das eigentlich, Kinder, also der Aspekt, die Untermalung, ist natürlich völlig anders, als wenn jemand sehr viel später ins Drachen ist, jetzt sagen wir mit Gregor Hensler, schaut das an und sagt, und schreibt vehemente. Oder es ist sehr wichtig, dass sie das gemacht hat. Also das macht einem die Augen auf. Das haben alle absolut können rufen. Mit weiteren Eindrücken, wo man weiss, ich habe das so gerne gelesen und was steht eigentlich. Da ist ja nicht so sexuell. Und also eine Konsequenz ist ganz sicher, es braucht neue, andere Literatur, die dem die Paroli bieten. Also es braucht neue, andere Literatur, die nicht einfach korrekt ist, sondern gut. Also wo wieder das Riesen macht und wieder die Gefühlsuntermalung. Leichter zu finden. Also vorausgesetzt, es würde wirklich also eine vielfältige Kinderliteraturlandschaft im Sinn von Bücher wie die Baurat-Bücher, wo wir jetzt meinen, sie sind wirklich gut, oder andere der Art, und noch überhaupt ganz andere, wären die Fülle da und zugänglich. Und auch jetzt, also, es müssen nicht zahlreich sein, aber sie müssen präsent sein. Dann würde ich selbstverständlich noch weniger sagen, man muss nichts auf den Misthaufen rühren, wo, also nicht koscher ist in unserem Begriff, aber wo wo es ziehen hat, wo es, also, ich meine, Robinson ist sehr wichtig als eine Struktur, um drin zu denken, ich wäre Robinson. Oder so. Oder irgendwelche, was man sagt, Klassiker, wo, also zu lesen sind natürlich wie Märchen und nicht etwas anderes. Und auch so wirken, das sind Buchgeschichten oder Buchen Märchen, das ist ja zunächst nicht Unterseite. Es gibt eine Schicht lesen, wo man das das wahrscheinlich nie unterscheiden. Und also so würde ich nie sagen, dass ich an der Grafik für Gehör eingestanden. Klar ist, dass die Erwachsenen, also vom Mittler, die ganze Szene, sich nicht die notwendige Mühe nimmt, die neuen Sachen kennenzulernen, an sich anzulassen, also auch halt reinlaufen lassen und damit umgehen, damit denken, auch gerne also Sekundärliteratur darüber lesen, es gibt ja welche, damit es vermittelt, ebenso mit leichter Hand, wie die Klassiker oder wie die eigenen Kinderbücher, die man früher immer gerne hatte. Also das habe ich beruflich einfach können oder müssen machen. Ich habe mich eben ja durch das Engagement so viel mit Kinderliteratur müssen beschäftigen, dass ich jetzt dann habe können, manchmal ins Büchergestell langen und sagen, das ist gut, das, also ich habe lange nicht mal gesagt, lies das mal vor. Oder einem Kind schenken oder selber etwas erzählen oder finden. Irgendjemandem einen Titel. Und das Gleiche müssten die Lehrerinnen und Lehrer ein Buch, also wenn sie ein sogenanntes Projekt machen, über irgendein Land, eine Kultur oder so, oder ein Problem, müssten sie einigermaßen aus einem Vollen schöpfen, um etwas Optimales zu finden, etwas, was wirklich hergibt. Und dort hat man es enorm. Ich habe jetzt wirklich ein paar Mal also tagige Referate gehört oder auch irgendwie bin angeschrieben worden von also Lehrerstudentinnen oder auch schon fertig also promovierte Leute, die sagen, ja, ich mache ein Projekt mit meiner Klasse über jetzt, was weiß ich, Brasilien. Und Lektüre natürlich. Und dann vorstellt, wie sie es einführt in der Klasse, also wie sie quasi den Zug mit den Kindern besteigt und annähert, bis sie dann so weit sind, dass sie dann anfangen, dass sie die Geschichte lesen. Und dann fragt man ja, was haben sie für ein Buch? Und beim Nachfragen, ist das nie das Problem gewesen, weil es muss sie nennen. Ja. Wo halt Verlage anbüscheln, vielleicht auch noch ein bisschen Material dazu, wo die Buchhändler kennt, wo in der Bibliothek stehen. Und also der Ärger, der mich dann überkommt, wenn ich so etwas höre, ist tatsächlich, jetzt hocken die Leute da, also eben auch die von der Elefantenpresse oder weiß nicht wer, und geben sich eine Mühe und schreiben Theorie und also Bücher raus, mit hinten und vorne. Und da ist ja sehr viel Arbeit schon da. Und warum benutzt man sie nicht? Also wenn man das bekannt macht, wenn man...
Es ist
vor allem es nicht kennen. Ich glaube nicht einmal, dass es zu wenig wichtig ist. Also das Problem selber, auch das kann ich auch ja, so Kinderliteratur tatsächlich hören. Veranstaltungen, das Problem selber wird sehr, sehr geordnet. Es ist ja jetzt auch, also von der Schule her, ich meinte schon noch nach wie vor auch von der Leseforschung, ist die Multi- und Interkulturalität sind Themen, wo man sogar Forschungsgeld kriegt. Also die sind nicht geringschätzt. Und die sind auch jetzt im Affekt der Leute und im Bewusstsein der Leute, die jetzt Lehrerinnen und Lehrer sind, also jetzt immer jüngere Leute von mir her gesehen, ist das durchaus präsent. Nur sind das natürlich Allround-Berufe, also Schulgänge, wo sie müssen noch auf Fach das und auf Fach dieses und Problematik sehen. Und ich meine, das hängt auch alles an dieser Schule. Einerseits, dass sie nach wie vor muss Techniker beibringen und andererseits, dass sie immer mehr auch also Erziehungsarbeit leisten, im Sinne von der Kinder noch diese Problematik und das verhalten und Weg und Gewalt und weiss. zurück war. Und das ist ein Bereich. Also eben, bekannt werden müsste, oder also vorgenommen werden, oder ein bisschen bewusst werden, müsste, dass gewisse Vorhaben geleistet ist und man sich kann vielleicht sogar verlassen. Und mal in den Topf langen und schauen, landet es bei einem selber. Und ich würde jetzt meinen, mit einer Chance landet es. Also landen die Bücher?
Ja.
Das ist ja erstaunlich, wie landet wirklich. Also bei den Leuten, die es lesen.
Ja.
Ja, und dann wäre die Arbeit einfacher. Und dann wäre es okay, wenn man sagt, ja, ich nehme das Buch. Und mache dann, also mit einem wenig Projekt und viel Lektüre. Ja. Sie haben nach den speziellen Kriterien gefragt.
Nein, im Prinzip Ausgang sind wir tatsächlich dasselbe Antwort, dass eben wie sie so stehen zu der
Also jetzt nochmal, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Einerseits sollte man nicht also einen neuen Kanon und einen neuen Index machen. Das ist verboten oder das darf nicht mehr so. Und sollte dort insgesamt mehr eben die literarischen Kriterien anspielen, ist es etwas, wo ein Kind inhaltlich kann packen kann, weil sie selber dann näher stehen. Das ist ja auch schon fast also eine Frage nach einer Struktur. Ja. Und das andere ist, wenn man also Bücher kritisiert oder rausgibt, wo die Thematik im Vordergrund haben, sei es per Herkommen, sei es per also Problemstellung, dann ist klar, dass man sehr scharf muss und sehr sensibel Fragen stellen, woher kommt die Stimme im Buch? Ist die herablassend? Auf was? Also dann ja, spielt das sogenannte bedauerte Geschöpf wo eine bestimmte Haut oder soziale Zugehörigkeit oder sonst ein Jammer hat, ist das zweitrangig eigentlich. Das ist die Frage nach der politischen Zeit. Also nebst dass es natürlich auch die wirklich die politische Frage gibt. Es gibt ein Buch, amerikanischen Autor, ich habe immer ein Buch, bevor ich weiß nicht, wer geschrieben hat, ich könnte es auch nachliefern, wo eine Kindheit beschreibt in einem ganz total engen Quäker-Milieu. Es ist hervorragend gemacht, sind offensichtlich eigene Erinnerungen. Es ist ein bisschen finster. Und ich weiß nicht, ich habe es schwierig, ich habe es schwer nicht. Weil, wahrscheinlich ganz schlicht, weil ich nicht möchte, zu viel Verständnis für so fundamentalistisch. Obwohl der Autor ist es nicht. Aber irgendwo, ich bin also, ja, ich bin nicht fertig damit. Das ist nur so ein Beispiel, wo die Political Correctness natürlich absolut in ein Dilemma läuft. Oder? Natürlich lese ich sehr gern über also Islam aus der Hand von Autorinnen und Autoren, die das also emanzipiert darstellen, als etwas kulturell Wichtiges mit so traditionellen. Und natürlich kann ich eine Kindergeschichte oder Kindheitsgeschichte sehr, sehr gut lehren, wo auch ein Boxtour irgendein Mullah und so und was da und schaut auch alles passiert. Das kann ich auch sehr gut lehren. Müsste ich nicht vielleicht ganz anders? Auch, ebenso. Also, quasi mich befreundet damit. Nämlich, dass jetzt da, befreundet mich nicht damit, aber dass dort in einer anderen Kultur klar ist, wir wollen keine von der anderen Sorte. Was mache ich mit dem? Meine Kultur. Ja, also meine. Obwohl es jetzt immer heisst, wir haben quasi keine, wir wollen ja nicht eurozentristisch sein. Wir selber sind natürlich Eurozentriker. Und wenn wir es nicht sind, dann kommen wir entweder von einem anders her oder wir sind verlogen. Jetzt, in unserer Kultur ist mehr und mehr, und zwar idealiter und nicht faktisch, aber immer, also bemüht,
ja, ein Versuch zu sagen, Menschenrecht. Also Mensch. Und, also verschiedenste Menschen. Jeder in seiner Verschiedenheit, jede in ihrer Verschiedenheit. Wenn aber die Selbstverschiedenheit von dieser, dann sei nicht Mensch, sondern wir. Was mache ich denn? Also, das ist ein Dilemma, wo wir nicht lösen können.
Also, Sie müssen sich
wo man damit muss, wo man nicht ein für alle Mal sich kann entscheiden, wo man am also dann sind wir euch nie weil eine Dialektik verabschiedet haben, nur kompliziert. Das ist alles nicht sehr modisch,
ja, ja.
Aber ich glaube, es ist modisch hin oder her. Es ist das, was unsere Kultur als modern produziert hat und wo wir auch davon starten. Das ist ja unser Ausgangspunkt. Sonst müssen wir die ganze Arbeit nicht machen. Sonst hätten wir die ganzen Ideen nicht. Wir können auch nicht aus dem raus. Also wir können der Frage Political Correctness oder nicht entfliehen.
Hallo, und jetzt haben wir hier noch eine kleine Aufnahme. Mal schauen, ob das überhaupt dort so. Also, einen kleinen Moment, ich tue gerade wieder abstellen.
Praktisch brennen wir uns andauernd in unserer Gruppe. Und sind auch überhaupt nicht einig. Was ist mühsam. Und man ist manchmal sehr, sehr gefrustet, weil irgendetwas hätte man gerne verfochten. Und auch der Kompromiss ist nicht der Glück. Wobei natürlich, was sonst so an Fundamentalismen herumgeistert, oder was jetzt manchmal plötzlich in der Zeitung steht, aber grosse Leserbrühe, man sieht jetzt doch, was das braucht, das Mischen und so. Überall, wo man gemeint hat, das Mischen gehen, und so jetzt dass die Fuchsler weg sind, da sieht man, dass es nicht gehen und alles. Ja, also dann wird es mir ganz, und ich denke, muss ich jetzt halt wieder zurück, nochmal das erleben.
Und aber es zeigt ja auch, dass man nicht einfach so kann sagen, die Öffnung und die Wertvorstellung, die Sie genannt haben,
ja,
auf Menschenrechte,
ja,
steht,
ja.
Und Diversität und so, ist ja nicht einfach nur ein kulturelles Phänomen, sondern es ist etwas, was sich sicher bei uns immer mehr verbreitet hat und wo man kann hoffen kann, dass eine grosse Mehrheit irgendwie mindestens ideell dahinter steht und wo ja aber nicht in anderen Kulturen einfach nicht so ist. Und es gibt ja dort auch die verschiedenen Ströme.
Ja.
Und natürlich hat
ja
sich, also setzt sich im Moment nicht so durch, aber es macht
ja
Anschein, aber es gibt ja irgendwie Strömungen auch. Und in dem Sinne habe ich dann eben ein bisschen Mühe, wenn man allzu stark wieder das Kruppel hat, weil man nicht wieder in eine andere Kultur geht, weil diese Kultur hat ja die Vielfalt dann auch
ja
in sich, oder? Und man kommt dann quasi
ja
die Situation,
ja, ja,
wo es Fundamentalisten gegenüber von all diesen
ja
Stücken
ja, ja,
in der
ja,
eigenen
ja,
Gesellschaft
ja
gegen die kämpft. Gut, das
nein, also
löst man
das sehe ich ungeheuer gleich natürlich. Das ist eben, das ist schwierig. Und wenn Sie, ich meine, ich komme auch darum, sehr gerne habe ich abgebissen, also auch bei dieser Thematik und bei dieser Art Literatur und vor allem auch Zusammenarbeit, weil ich da genau das höre, was Sie jetzt sagen. Und Sie sagen das mit einer, also viel jüngeren und frischen Stimme und ich denke, ah, ja gut, doch, weil ich selber bringe weder das Wissen auf, dass das effektiv so ist. Ich meine, ich kenne das alles nur aus dritter Hand. Und darum eben auch braucht es dringend, also Experten. Und ich bringe auch vielleicht die Energie nicht auf. Wie Hoffnung. Oder, weil es gibt ja dann noch das, dass Reden ein bisschen aus der langen Lebensphase aus der Rückschau, ja, es kommt schon weg. Und mir wird es ganz, wenn ich an mir so eine Stimme merke, dann das weiß man nicht. Also ja, natürlich habe ich, was jetzt Umgang mit Kind oder auch Bild vom Kind, Umgang mit Literatur und überhaupt mit dem Leben, so hat eine absolute Entscheidung und Parteinahme. Für die jetzt also abendländisch entwickelte Linie, wobei sie sehr, sehr gerne eine Variante von entsprechend anderswo ähnlich entwickelten Linien zu einer bevorstehenden Mensch. Mensch werden. Also von der kommen wir nicht mehr nach oben.
Eben, dürfen wir irgendwie nicht, sonst ist man jetzt
nein,
aber verloren dann, oder?
Kann ich auch nie, weil das stimmt, ja, das stimmt ich nicht mehr. Und für mich stimmt nicht mehr. Aber das bedingt natürlich auch, dass man sich zugibt, es ist schwierig, es sind sehr, sehr schwierige, komplexe, also es gibt eben die Vielfalt und die Vielfalt ist nicht einfach oben und schön.
Das ist ja komisch, wie lange das jetzt schon läuft.
Ja,
ah, das hat kreiert, das ist schon
Entschuldigung,
ich bin so hektisch.
Nein, ich meine, man muss das mit dieser Vielfalt nicht allzu bunt und herzig nehmen. Also wenn ich dann wieder gefahren, dass man sie so ein bisschen eben verkindert.
Ja. Ja, ich habe schon ganz lange, ne?
Ja, das hat mich jetzt auch, ich finde das anregend, oder? Wenn man mal so improvisierterweise anfängt zu überlegen, ja, was eigentlich.
Also mich hat es wahnsinnig spannend
doch. Ja, es ist auch nicht da in der Gegend.
Ja, aber ein bisschen Sport,
das finde ich schon sehr viel, muss ich jetzt doch sagen.
Ja,
jetzt
ist es
nein, aber eben, ich find's nicht. Wirklich.
Ich bin dann mal allein nach Iran geflogen, nach Teheran. Mein Mann hat mich abgeholt am Flughafen und dann haben wir bei Verwandten übernachtet und sind am Tag darauf von Teheran nach Rom gefahren mit dem Auto. Das ist die Stadt, aus der auch Khomeini kommt und die eigentlich also sehr als die religiöse Stadt im Iran gilt. Ich bin also zu Zeiten, da noch der Schah regiert hat, das erste Mal in Iran gewesen. Es war also kein Schleierzwang. Ich bin also ganz mit europäischen Kleidern dorthin gereist. Und dann, als wir im Auto uns Qom genähert haben, hat mir dann der Bruder von meinem Mann, von meinem zukünftigen Mann damals, ganz sanft und sachte gesagt, ja, ich müsse jetzt ein Tuch anziehen, weil wir nach Rom gekommen sind. Auch das sage ich bewusst, dass in Rom schon zu Zeiten des Schahs ein Schleierzwang gegolten hat. Das war immer so, also das ist jetzt nicht nach der Revolution so geworden. Meine Schwiegermutter hatte keine Ahnung, dass ich meinen Mann begleiten würde.
Und je näher wir dann in dieser Stadt kamen, umso mulmiger wurde es mir. Ich dachte, oh nein, ich wusste, dass sie keine Ahnung von mir, von meiner Existenz hatte. Da dachte ich ja, wie wird sie mich dann aufnehmen und wie wird das sein? Und wir kamen dann zurück nach einer sehr schönen Fahrt durch diese karge Landschaft, wo man nur immer wieder Schafherden gekommen sind, in diese hektische Stadt Gohn. Und dann fuhr das Auto langsam so eine kleine Nebengasse und hielt an. Und das sind so große Mauern und in den Mauern so kleine Türen. Und dann dachte ich, was kommt jetzt? Und dann kam meine Schwiegermutter. Und ich muss noch dazu sagen, sie hat also meinen Mann mehr als 2 Jahre damals nicht gesehen, er hat in Europa studiert. Und sie sah mich und kam auf mich zu und hat mich umarmt. Und ich muss sagen, das hat mir ganz enorm Eindruck gemacht. Diese Öffnung ihrer Arme, ihrer Haltung. Und so ist mir der erste Besuch in Iran in ganz starker Erinnerung geblieben. Das war mein erster Kontakt mit der Familie. Dazu kam einmal eine Begegnung auf der Straße. Ich bin mit meinem Mann auf der Straße spaziert in Gom und da kamen 3 ganz fremde Frauen auf, haben wir getroffen und die haben uns angesprochen, denn man hat mir, das können Sie sich vorstellen, obwohl ich dieses Tuch getragen habe, man hat sofort gesehen, dass ich Europäerin bin und nicht Iranerin. Hat uns angesprochen und hat meinen Mann gefragt, ja, von wo ich komme und so. Und sie würden sich freuen, mich kennenzulernen und wollten mich dann in ihr Haus einladen. Also eine ganz spontane, offene Haltung mir gegenüber. Und jetzt noch eine ganz kleine Episode aus meinem Arbeitsbereich. Ich habe Asylantenkinder in meinem Kindergarten gehabt vorigen Jahr und bin dann mal in das Haus gegangen. Die Mutter hat sich also nicht getraut, in meinen Kindergarten zu kommen. Zuerst, ich habe immer nur das Kind gesehen, keine Ahnung gehabt von den Eltern. Und dann bin ich selber mal dorthin und als ich dorthin kam und diesen Schritt gewagt habe, ich muss gestehen, es war auch nicht selbstverständlich. Ich dachte, ja, soll ich das machen? Wie nehmen die das auf? Also wieder ein bisschen diese Hemmschwelle. Kam ich dorthin und die Mutter von dem Kind, das ich unterrichtet habe, hat gesagt, kommst du zu mir? Mit ihrem wenigen Deutsch, das sie gesprochen hat, und ich soll in ihr Zimmer kommen. Wir haben damals 5 Personen in einem Raum gelebt, aber sie wollte diesen kleinen Raum mit mir teilen. Da war auch wieder eine ganz offene Haltung zu spüren. Und das möchte ich Ihnen einfach jetzt so als Wunsch in den Raum stellen, dass wenn, also was aus meinem Erlebnisbereich heraus, dass wenn wir einen Schritt wagen, dass eine Kommunikation möglich werden kann, eine Annäherung, so wie es im Titel dieser Tagung heißt.
Ich möchte auch einen ganz kurzen Bericht geben. Unser Thema jetzt ist Nährmuslime in der Schweiz und ich möchte jetzt wieder etwas zurückführen auf die Schweiz und einige allgemeinere Informationen geben. Was ich weiß, was die Muslime mir erzählen über ihre Situation hier. Zum Beispiel haben wir immer vorgestellt, die Schule sei eigentlich das größte Gebiet für Reibungsflächen und haben über die Jahre festgestellt, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist und das melden uns auch die Gemeinschaften zurück, dass sie eigentlich abgesehen von Einzelfällen von Lehrern, die man vielleicht als rassistisch bezeichnen muss, dass sie eigentlich nicht so viele Schwierigkeiten hätten mit der Verständigung in der Schule, in der Volksschule. Das hat auch seine Gründe. Verschiedene Kantone haben sich mit der Situation der islamischen Kinder befasst, der muslimischen Kinder befasst. Zum Beispiel im Kanton Zürich haben sie frei an ihren hohen Festtagen. Es wird dafür geschaut, dass sie kein Schweinefleisch serviert bekommen in den Lagern. Eigentlich, es muss ihnen eine weibliche Person dabei sein in den Klassenlagern. Die Knaben, es wird empfohlen, dass die Knaben ans Freitagsgebet gehen dürfen, von der Schule, also eine Stunde fehlen in der Schule und so weiter. Die Erziehungsdirektion hat Empfehlungen erlassen in diesem Bereich. Hingegen gibt es andere Bereiche, wo die Muslime große Schwierigkeiten haben. Das ist zum Beispiel der Bau einer Moschee in der Schweiz. Es gibt zwei Moscheen, soviel ich weiß, eine in Zürich, das ist die Mahmoud, die Moschee der Ahmadiyya-Sekte. Und es gibt eine große Moschee in Genf, die, glaube ich, von den Saudis vor allem finanziert wird. Von Privaten. Aber alle Versuche von Muslimorganisationen, eine Moschee zu errichten, wurden bis jetzt niedergeschlagen. Und das Problem ist, glaube ich, dass das für die Schweizer zum Teil ein Zeichen der Kapitulation des Christentums, es gibt zu viel Lärm, es ist zu fremd, ich weiß nicht, man müsste diese Gründe noch sehr genau analysieren, aber es ist eine Tatsache, dass es nicht funktioniert. Dann ein anderer Punkt, wir haben eigentlich der Vorbereitung davon gesprochen, dass wir nicht immer von diesem Kopftuch sprechen wollen. Also wir drei Frauen, sicher für uns ist das einfach kein Thema mehr, weil es ein Kopftuch ist auch ein Stück Stoff. Und es in unserer Freundschaft oder Verkehr mit muslimischen Frauen ist es irrelevant. Aber es ist so, dass zum Beispiel Mädchen, die eine Berufslehre machen und das Kopftuch tragen möchten, keine Stellen finden. Oder Schwierigkeiten haben, Stellen zu finden, weil das für die Schweizer ein Zeichen von Unterdrückung ist, dass sie nicht in ihrer Nähe sehen möchten. Andererseits habe ich letztens mit einem Taxichauffeur gesprochen, der mir gesagt hat, meine Frau will zurück, es war ein Türke, meine Frau will zurück, sie hält es nicht mehr aus, immer gefragt zu werden, warum trägst du keinen Kopftuch? Und dieses ganze Spektrum, also es hat natürlich auch damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe, dass das Erscheinungsbild relativ neu ist in der Schweiz, aber auch, dass vor allem die Schweizer Frauen sich relativ kürzlich emanzipiert haben und diese Eingeschlossenheit für sie eine unglaubliche Projektionsfläche, also eine Bedrohung darstellt. Schweizer Lehrerinnen zum Teil, mit denen ich diskutiere, können sich nicht so weit abgrenzen, dass sie sagen, ja, ich trage keins und das Mädchen trägt es eins und für das Mädchen bedeutet es vielleicht etwas anderes, sondern für viele Schweizer Frauen, die sich mit der Frauenlage in der Schweiz, die nicht so groß ist, auseinandersetzen, ist das wie eine Verstärkung der Angst, der Bedrohung. Und dort, denke ich, müssen wir sehr viel diskutieren und einfach unsere eigenen Anteile in dieser Projektion ganz genau definieren. Andererseits, wenn ich jetzt die Schweiz verlasse, Berufsbildung muslimischer Mädchen ist ein echtes Problem auch für mich aus Schweizer Sicht. Also ich gehe oft mit Lehrern in muslimisch vor allem türkische Familien, wo der Lehrer oder die Lehrerin findet, das ist ein ganz blitzgescheites Mädchen. Es wäre einfach Verschwendung, wenn es nicht eine Berufslehre oder vielleicht sogar ein Gymnasium absolvieren könnte. Und der Vater hat andere Perspektiven und die diktiert sind einerseits, wenn er ein praktizierender Muslim ist, ich weiß nicht, sagen wir, ob du mit diesem Ausdruck einverstanden bist, aber seine Familie sich in einer Glaubensgemeinschaft hier in der Schweiz befindet und sich an die Regeln des Koran hält, dass für ihn dann die Berufslehre in der Schweiz nicht vordringlich ist, sondern dass für ihn zum Beispiel verheiratet und Kinder hat. Und es gibt in diesen Diskussionen immer die Perspektive, dass man jetzt weiß, dass diese zweite Generation nicht zurückgeht. Wir haben die Prozentzahlen, das heißt, auch die muslimischen Familien werden hier bleiben. Und da kommt der Moment, wo wir dann vielleicht, oder ich vielleicht auch dann argumentiere, dass in dieser Gesellschaft eine Berufslehre unter allen Umständen ein Vorteil ist oder und so weiter. Aber ich habe auch, wie soll ich sagen, ich habe selber keine Position, die ich den Eltern gegenüber vertreten würde. Ich kann nur Perspektiven eröffnen und ich habe festgestellt, dass jedes Gespräch völlig individuell verlangt. Das heißt, das Vertrauen zum Lehrer und auch der Lehrerin spielt eine ungeheure Rolle, ob die Lehrerin schon vorher fähig war, zum Beispiel nur diese Familie zu besuchen. Wenn sehr oft haben wir Rückmeldungen, ja, hier ist ein Mädchen, es ist ganz verschleiert und so, und dann frage ich, ja, haben Sie mit dem Vater gesprochen? Und dann sagt die Lehrerin oder Lehrerin nein. Das ist der erste Schritt, den vielleicht die Schweiz immer in allen Fällen machen müsste. Aber ich habe gemerkt, dass das Einzelgespräch unglaublich viel bringt. Weil dann alle diese Positionen, die gegenseitig projiziert werden, etwas verändert werden. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel für ein erfolgreich verlaufendes Gespräch und nicht immer für ein Katastrophen. Da war eine Familie, ihr Mädchen 2 Jahre in einer Schweizer Schule, Einschule hieß es, war 10- bis 12-jährig und dann hat sie es in eine Koranschule in Istanbul geschickt. Es war dort unglücklich und die Familie hat es wieder zurückgeholt und als es zurückkam, musste es wieder eingeschult werden und es war in einen Chador gekleidet. Das war ein